Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir beide uns einmal dem Abitur widmen können. Und dies machen wir heute im Fach Politik. Erstmal hoffe ich, du hattest heute einen genauso schönen Tag wie ich. Bei uns war wunderschönes Wetter draußen und ich bin auch wirklich rausgegangen und habe die Sonne genossen. Und da wollte ich dir unbedingt nochmal einen extrem wichtigen Tipp geben. Ich weiß, du bereitest dich gerade auf dein Abitur vor und das ist auch total gut so, ist ja klar. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man vielleicht bei schönem Wetter auch mal rausgeht oder was anderes macht. Und dafür ist eben auch mein Podcast total gut geeignet. Du kannst dir nämlich die Folgen auf allen Plattformen runterladen und das Ganze vielleicht auch einfach draußen hören. Du musst dich also nicht in deinem Zimmer verbarrikadieren bei der allerschönsten Sonne, sondern kannst dich auch im Park legen mit einer Hängematte oder einfach auf ein schönes Tuch und da einfach die Sonne genießen und mir zuhören. Dafür ist nämlich auch tatsächlich mein Podcast gedacht, dass du nebenbei vielleicht auch andere Dinge machst, die dich eben nicht ablenken. Aber das kannst du auch bei einer Autofahrt super eben alles hören und dann verinnerlichen. Und denk bloß nicht, nur weil du jetzt für dein Abitur lernst, dass du nicht andere schöne Dinge machen kannst, wie zum Beispiel mal rausgehen, das Wetter genießen oder ähnliches. Das wollte ich dir zum Anfang nur mal gesagt haben, weil das eben auch extrem wichtig ist. Und zum einen, um den Kopf frei zu kriegen. Aber man kann eben auch draußen lernen. Und dafür bin ich ja eben da, dass man nicht die ganze Zeit auf ein Video gucken muss, das vielleicht, wo man vielleicht total viele mobile Daten für verbraucht, sondern du kannst dir die Folge im Vorhinein runterladen und kannst dann echt den Tag genießen. Das ist auf jeden Fall mein Tipp, aber ich habe dir schon gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Fach Politik und wenn ich es noch nicht gesagt habe, dann sage ich es jetzt nochmal oder genau das erste Mal, wie auch immer. Heute ist unser Thema die Globalisierung, ein sehr interessantes Thema, was meistens erst im vierten Semester drankommt in Politik. Ich will aber nicht so viel sagen, also wenn du es jetzt früher hattest, ist es auch völlig in Ordnung. Und da wollte ich dir eben nochmal den Tipp geben, dass zu der Globalisierung auch die WTO dazu gehört. Und die hatte ich ja in meiner zweiten Folge schon erwähnt, die WTO. Und die ist vielleicht ganz wichtig im Zusammenhang hier mit der Globalisierung. Du weißt, bei der Globalisierung geht es eben vielleicht auch um Handel, um gegenseitige Beziehungen. Und das ist bei der WTO ja auch so. Deswegen hier der Tipp, wenn du dir das jetzt fürs Abi anhörst, dann guck dir doch nochmal die WTO an, wenn du das nicht schon getan hast. Aber dann fangen wir mal an. Erstmal starte ich mit ein paar Fakten, dann werden wir uns auch ein paar Theorien angucken und dann noch die Produktion des iPhones. Da können wir das Ganze nämlich noch so ein bisschen visualisieren. Und vielleicht verstehst du es dann genauer. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen an mit den Fakten. Wie gesagt, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, die Globalisierung, das sind natürlich gegenseitige Beziehungen zwischen Staaten oder zwischen auch mehreren Staaten können das gegenseitige Beziehungen sein. Allerdings gibt es auch einen Personenverkehr, der kann zum einen geschäftlich sein oder beruflich eben wegen dieser gegenseitigen Beziehung, aber auch privat. Das heißt, es ist uns Menschen heutzutage ermöglicht, viel zu reisen, andere Länder zu sehen, das stärkt natürlich die Globalisierung und den Austausch, weil eben auch Waren konsumiert werden in anderen Ländern und so weiter. Genau, zudem gibt es eine mediale Vernetzung, das heißt, die Infos kommen immer wirklich schnell an und du siehst das ja auch als Beispiel. Wenn du die Tagesschau kennst, dann siehst du ja auch dass bestimmte Menschen dann eben aus, weiß ich nicht, Amerika berichten oder aus Spanien. Das heißt, da ist eine mediale Vernetzung, die arbeiten zusammen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Da kommen die Infos einfach total schön an. Jetzt gerade auch in der Corona-Krise wissen wir in Deutschland eigentlich auch darüber Bescheid, wie geht es in Italien, in Spanien, in Amerika und so weiter zu. Und weil die Infos eben so schnell übertragen werden, können wir das überhaupt alles wissen. Genau, hier soll sich das Ganze aber mehr so ein bisschen auf den Handel beziehen bei der Globalisierung. Das ist eben auch so, dass es dadurch günstige Preise gibt. Das heißt, die Produkte sind nicht so teuer. Das liegt an der Arbeitsteilung. Das bedeutet, die Waren können in bestimmten Ländern günstiger produziert werden oder auch dann auch besser angeboten werden. Das heißt, dass es mehr Konsumenten oder Abnehmer im Endeffekt gibt. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon von günstigen Preisen sprechen, ist es natürlich interessant zu wissen, wie kommen diese Preise eigentlich zustande. Und da ist eben ganz wichtig, da gibt es bestimmte Faktoren für Produktionsstandorte. Warum sucht sich ein Unternehmen genau aus, in zum Beispiel Bangladesch Kleidung produzieren zu lassen, wieso nicht hier in Deutschland? Was ist der Vorteil? Sicherlich kennst du den schon so ein bisschen, ne? Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Also warum gibt es diese Produktionsstandorte? Und da gibt es zum einen den ersten Punkt, Steuern und Abgaben oder die Finanzierung ist in anderen Ländern einfach billiger und nicht so hoch wie beispielsweise in Deutschland. Des Weiteren kann es auch sein, dass die Vorschriften zum Beispiel zum Umweltschutz viel lockerer gesehen werden, nicht so hoch wie in deinem eigenen Produktionsland, wo du eigentlich produzieren würdest. ist, sondern man dann verlegen eben viele ihre Produktion in das Land, wo der Umweltschutz nicht so groß ist, wo man nicht so drauf achten muss, wo man einfach besser produzieren kann. Des Weiteren kann es sein, dass die Qualifikation der Arbeitskräfte in dem anderen Land einfach viel besser ist und diese vielleicht auch noch viel billiger. Und dann muss man eben nicht so viel für diese bezahlen, sondern kann sich mehr auf die Qualität des Produktes konzentrieren. Ja. Genau, des Weiteren können die Rohstoffpreise auch besser sein oder die Infrastruktur ist vielleicht viel besser oder der Absatzmarkt, du weißt einfach, oder die Unternehmen wissen, Mensch, da werde ich auch direkt gut verkaufen können, da kann ich auch gleich da produzieren. Und dann eben auch noch, das hatte ich ja schon angesprochen, die Produktqualität kann in anderen Ländern einfach irgendwie besser sein dann. Genau, wenn man da halt da produzieren lässt und dann ist die Produktqualität insgesamt einfach besser. Genau, das Ganze wollen wir uns jetzt mal anhand des iPhones angucken. Du merkst schon, es gibt, also ich hatte erwähnt, es gibt eine internationale Arbeitsteilung. Bestimmte Produktionsschritte werden in einem anderen Land produziert als in dem Herkunftsland. Und das gucken wir uns einfach nochmal anhand des iPhones an. Genau, du weißt, das iPhone stammt eigentlich aus den USA. Und es ist aber ganz wichtig, dass du da weißt, es ist nur noch dort designt worden. Das heißt, die Herstellung ist teilweise in ganz anderen Ländern und da wird die Arbeit eben aufgeteilt. Man sieht zum Beispiel, die Rohstoffe, die kommen aus dem Kongo. Der Prozessor, der wird in Singapur produziert, die Sensoren werden in Frankreich produziert und die Montage findet in Asien statt. Genau, da siehst du schon die Dimension der Globalisierung und die internationale Arbeitsteilung. Das sollte jetzt nur ein Beispiel gewesen sein, aber du siehst eben, dass die Arbeit für ein kleines Gerät mittlerweile total aufgeteilt wird, weil vielleicht die Unternehmen oder das Unternehmen ja, von Apple eben weiß, ja Mensch, hier im Kongo gibt es total gute Rohstoffe und ich weiß ganz genau, dass der Prozessor in Singapur super gut verarbeitet werden kann und die können das auch einfach besser als wir. Warum sollen wir das tun? Da können wir doch viel mehr Zeit sparen, wenn wir uns das aufteilen und wir können total gut das Design, darum konzentrieren wir uns eher darauf. Genau. Jetzt siehst du, es gibt eine internationale Arbeitsteilung und die Dimension der Globalisierung. Das heißt, das Ganze weitet sich aus, es wird immer größer. Und wir hatten jetzt auch schon so ein bisschen davon gesprochen, ja, dass Apple vielleicht sich eher um das Design kümmert, weil es das besser kann. Und Singapur produziert eben bessere Sensoren oder Prozessoren, genau. Und da kommen wir auch schon zu den Theorien, die ich hier ansprechen möchte. Da gucken wir uns zunächst einmal den absoluten Kostenvorteil nach Adam Smith an. Den kann man nämlich auch ganz gut am Beispiel des iPhones erklären. Ich werde dir das jetzt erstmal ja, versuchen, dass du es verstehst, weil bei uns damals in der Klasse war es so, dass das nicht so viele richtig verstanden haben. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht nochmal ganz gut, wenn ich das hier aufgreife und das dann vielleicht auch für dich klarer wird. Vielleicht sitzt du auch zu Hause und denkst dir, Mensch, ich habe gar keine Ahnung, was das überhaupt für eine Theorie ist. Ich muss sie noch fürs Abitur können. Schlimmer geht's ja nicht. Deswegen hoffe ich, ich kann dir das ein bisschen besser erklären. Also, wir fangen an mit dem, wie gesagt, absoluten Kostenvorteil nach Adam Smith. Adam Smith geht davon aus, dass ein Marktteilnehmer, also ein Land ist, in der Lage ist, ein bestimmtes Gut oder eine bestimmte Sache besser zu produzieren als ein Mitbewerber. Und da ist es eben am besten, wenn die Länder dann, die profitieren dann eben davon, wenn sie sich auf das konzentrieren, was sie am besten können. Also wenn sie dann nur das produzieren. Am Beispiel des iPhones wäre es das eben, dass Apple total gut im Design ist und vielleicht auch viel besser als andere Länder. Und deswegen ist es für Apple am besten, sich darauf zu konzentrieren und das dann wirklich herzustellen oder sich das um das Design zu kümmern und nicht um andere Sachen, in denen sie vielleicht nicht so gut sind. Und da ist eben dann bei der absoluten Kostenvorteil ist immer die Frage, was kann man besser herstellen? Am Beispiel von Singapur wäre das dann eben schon ein bisschen später bei mir. Auf jeden Fall in Singapur ist es, dass die am besten den Prozessor herstellen können. Und dann verlassen sie sich eben darauf, dass sie das am besten können, produzieren nur das, profitieren am meisten davon, weil eben alle anderen Länder wissen, Mensch, Singapur ist so gut davon, diesen Prozessor so zu produzieren. Und deshalb kaufen sie dann eben von Singapur und Singapur profitiert eben davon. Also ich hoffe, du hast das jetzt verstanden. Auch wenn ein paar Sprachfehler drin waren. Also merkt ihr einfach, die Frage beim absoluten Kostenvorteil ist, was kann man besser herstellen? Und darauf sollten sich die Länder dann auch konzentrieren. Und mit dem Überschuss, den sie dann haben, können sie dann den Handel betreiben. Weil dann kommen auch wirklich gute Produkte raus mit einer richtig guten Qualität. Und das ist ja auch immer das Ziel, ne? Eines Produkts, hatte ich dir auch schon bei der sozialen Marktwirtschaft erzählt. Jetzt kommen wir zum komparativen Kostenvorteil. Der ist nach David Ricardo oder David Ricardo. Und er sagt eben, wenn ein Land in der Lage ist, zwei Güter zu produzieren, dann ist es schlauer, sich auf das Gut zu konzentrieren, was sie besser können. Und das andere, was sie nicht so gut können, einem anderen Land zu überlassen. Ein Beispiel können wir uns wieder am iPhone angucken. Wäre hier zum Beispiel, Apple ist total gut im Design, kann aber auch beispielsweise total gut Kleinteile produzieren für das Handy. Wenn Apple jetzt beides produzieren würde oder das Unternehmen beides produzieren ließe, auch in seinem Land, dann würden sie insgesamt sehr, sehr viel Zeit brauchen, weil sie sich auf zwei Dinge konzentrieren müssen. Wenn sie aber sich nur auf das Design konzentrieren und beispielsweise China absagen, wenn sie wissen, dass China viel besser ist, in Kleinteilen zu produzieren, dann geben sie diese Arbeit ab und China produziert die Kleinteile, das heißt, sie teilen die Arbeit auf, wir haben eine internationale Arbeitsteilung. Apple könnte zwar beides, gibt aber ab an China, sagt, Mensch, dann produziert ihr die Kleinteile, wir wissen, ihr seid da gut drin, ihr seid da schneller drin als wir. Und dann sparen beide Länder im Endeffekt viel mehr Zeit, weil China kann sich auf die Kleinteile konzentrieren und Apple guckt eben mehr, ja, wie passen wir das Design an, weil sie darin eben besser sind und China ist eben darin besser, Kleinteile zu produzieren. Und deswegen sparen dann beide Länder im Endeffekt viel mehr Zeit. Und das ist auch die zentrale Frage beim komparativen Kostenvorteil. Wo kann man mehr Zeit im Endeffekt sparen? Also, noch einmal kurz zusammengefasst. Ich weiß, die Theorien sind ein bisschen holprig und da stößt man sich auch leicht dran und klingen auch sehr ähnlich. Also beim absoluten Kostenvorteil ist es wichtig, was kann man am besten herstellen. Darauf sollte sich das Land konzentrieren und sich genau wirklich nur das machen. Und das klingt so ein bisschen ähnlich wie beim komparativen Kostenvorteil. Da ist es aber so, dass man die Arbeit aufteilt und eben sagt, Mensch, wir können zwei Sachen gut. Die eine Sache geben wir aber ab, weil wir wissen, China ist da vielleicht viel besser drin als wir. Und dann haben beide Länder im Endeffekt viel mehr Zeit gespart. Man hat internationale Arbeitsteilung und man kann sich trotzdem noch austauschen. Genau, jetzt gucken wir uns nochmal den Produktlebenszyklus an und der ist nach Raymond Vernon, keine Sorge, ich schreibe dir alle Namen wieder in die Beschreibung, falls du die nicht verstanden hast, das kann ja sein. Deswegen jetzt zum Produktlebenszyklus, da ist es ja so, wenn ein Produkt hergestellt wird, dann ist es ja teilweise auch so, dass es in einer bestimmten Zeit total beliebt ist, alle wollen es haben und nach einer etwas längeren Zeit kauft es irgendwann keiner mehr, weil es ist out und nicht mehr im Trend und weiß ich auch nicht, will einfach keiner mehr haben. Und da ist es eben so, dass diese ganze Produktlebenszyklus erstmal mit der Innovation anfängt. Da wird das Produkt erfunden. Dann wird Werbung dafür gemacht, es wird vermarktet. Das Produkt oder auch der Gewinn, der wächst. Der Umsatz steigt wirklich förmlich an. Dann gibt es die Reife- und Sättigungsphase und da bleibt das Ganze eher konstant. Das Produkt ist auf dem Markt, wird gekauft, es ist nicht mehr so ein Hype da, aber es wird noch vertrieben und gekauft und alles ist gut. Und dann irgendwann beginnt die Phase der Schrumpfung. Das heißt, das Produkt schrumpft, die Absatzzahlen schrumpfen, die meisten Menschen kaufen es nicht mehr und im Endeffekt wird das Produkt dann auch vom Markt genommen. Genau, und da ist es eben so, dass es sich um diesen Zeitablauf handelt beim Produktlebenszyklus. Aber es ist auch so, dass die Produkte, die ja diese verschiedenen Phasen durchlaufen, die ich dir gerade erklärt habe, dass diese Phasen verlängert werden können. Beispielsweise in der Reife- und Sättigungsphase kann diese verlängert werden, indem man dann die Unternehmen, Mensch, sagen, Mensch, wir bauen noch neue Features an dem Produkt ein. Bei dem Handy gibt es jetzt nicht nur, optimieren wir die Kamera nochmal. Und dann wollen das eben wieder mehr Menschen haben und das Produkt schrumpft nicht so schnell wie sonst eigentlich und es kann eben noch mehr Geld damit verdient werden. Genau, das ist der Produktlebenszyklus. Er ist ein bisschen einfacher als die anderen beiden Theorien, aber ist auch super anzuwenden. Ich hatte das, was ich dir jetzt erklärt habe, beim absoluten und beim komparativen Kostenvorteil tatsächlich in der Klausur, ich habe eine Klausur dazu geschrieben und habe das auch auf das iPhone angewendet und das war auch richtig. Deswegen habe ich dir auch die Beispiele genannt, die ich dir eben dazu erklärt habe. Also da kannst du dir sicher sein, dass ich mir das nicht ausdenke und dir irgendwie irgendeinen Mist, ja, erzähle. Und jetzt zum Schluss kommen wir nochmal zur generell der Vernetzung der Welt. Und da möchte ich dir eben die kulturelle Globalisierung kurz erklären, die gesellschaftliche, die ökonomische und die politische Globalisierung, damit wir gucken, was hat die Globalisierung eigentlich da für Auswirkungen. Das ist ja wirklich sehr ein wichtiges Thema, weil eigentlich sind die meisten Länder heutzutage miteinander vernetzt. Das hast du auch bei der WTO gesehen, das kann ich dir aber noch weiter erklären, wenn wir dann auch mal von der UN reden oder von der NATO. Da sind ja auch viele Länder zusammen vernetzt. Und da gibt es wirklich einen großen Spielraum. Aber ich würde mal sagen, wir fangen an mit der kulturellen Globalisierung. Und bei der kulturellen Globalisierung ist es so, dass diese wirklich weltumspannend ist und eine weltumspannende Kommunikation ermöglicht. Da sehen wir super das Beispiel der Medien. Man kann viel besser miteinander kommunizieren. Man weiß eher, was los ist. Genau, durch diese weltumspannende Kommunikation gibt es aber auch eine globale Wirkungsmacht von Marken und Kultur. Gegenständen, beispielsweise die Marke Apple kennt eigentlich jeder, kommt halt auch durch diese Kommunikation, es wird weitererzählt, die Marke ist toll, vielleicht hat man Verwandte im Ausland, da wird dann nochmal Werbung für gemacht und deswegen kann es eben sein, dass ein Produkt sehr, sehr bekannt wird im Gegensatz zu anderen Produkten. Und da ist dann immer die Frage, entsteht eine globale Einheitskultur? Haben wir da überhaupt noch Vielfalt oder passt sich das Ganze eher so aneinander an? Die gesellschaftliche Globalisierung bezieht sich dagegen mehr auf den Tourismus und die Migration und die transnationalen Austauschbeziehungen. Da ist es dann halt eben so, gesellschaftlich kannst du dir denken, mit verschiedenen Menschen, es wird Tourismus ermöglicht, das hatten wir auch am Anfang mit dem Personenverkehr, der ist privat, beruflich, es emigrieren aber auch viel mehr Menschen in verschiedene Länder, weil sie halt eben wissen, ja, da ist es vielleicht viel besser, da fühlen wir uns wohler, da ist die Wirtschaft besser. Genau, da beschäftigt sich die gesellschaftliche Globalisierung mit, wirft aber auch die Frage auf oder stellt fest, dass Umweltgefahren vor territorialen Grenzen nicht Halt machen. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, ist jetzt keine richtige Umweltgefahr, aber den Coronavirus, ne, ist ein super Beispiel hier. Das muss ich wirklich sagen, der ist ja in China aufgetreten, in Wuhan, jetzt ist er mittlerweile überall. Das kommt auch durch die Globalisierung, durch den Personenverkehr, durch den Handel, generell alles. Und jetzt ist er mittlerweile so präsent überall. Und da sieht man eben, dass solche Gefahren vor territorialen Grenzen nicht Halt machen. Dass es eben keine imaginäre Schutzmauer um Deutschland gibt, wo der Virus abprallt. Er kann wirklich ja, in dieses Land kommen. Und so ist es ja auch passiert. Genau, und dann ist es halt auch die Frage, verhalten wir uns über die Grenzen solidarisch? Unterstützen wir auch andere Länder? Guckt man dann eher, ja, Hauptsache wir überleben. Da wird, also am Ende werden immer so Fragen aufgeworfen und die stelle ich da jetzt eben auch nochmal, damit wir die nochmal zusammen durchgehen können und du halt Bescheid weißt. Ja, kommen wir schon zur ökonomischen Globalisierung. Wir sind schon beim vorletzten Kästchen, ich habe mir das hier in Kästchen aufgeschrieben, da sind wir auch bald durch. Und da ist es eben so, dass eine globale Wirtschaft entsteht auf der Basis von globalen Produktionsketten und Netzwerken. Das ist natürlich klar, wenn wir die Arbeit aufteilen, da gibt es eine internationale Arbeitsteilung, es entsteht eine Produktionskette. Zum Beispiel muss Apple kann ja sein Handy nicht vorher fertigstellen, bevor der Prozessor aus Singapur nicht gekommen ist. Dann kann das Ganze vielleicht nicht weiterverarbeitet werden in China. Das heißt, es entsteht wirklich ein Netzwerk. Hier, ganz toll, fällt mir gerade ein, das Thema Geschichte. Da habe ich ja auch das Kernmodul vorgestellt mit Theorien. Und da reden wir auch einmal von der Globalisierung von Netzwerken. Das könnte hierzu auch ganz gut passen. Nur so als Beispiel, vielleicht verstehst du es da auch noch mal besser in dieser Folge. Also schau dir die doch auch gerne an, wenn du möchtest. Genau, wie gesagt, es stehen einfach Produktionsketten und Netzwerke. Und die intensivieren sich halt immer weiter, sodass sie irgendwann auch abhängig voneinander sind. Und da ist eben auch die Frage, ob diese Wohlfahrtssteigerung, also diese internationale Arbeitsteilung, hilft ja auch Produkte schneller fertigzustellen, ob die gerecht ist. Ob das nur manchen Ländern zuteil kommt oder ob das gerecht verteilt ist, ob alle Länder davon profitieren oder möglichst viele Länder. Kommen wir schon zum letzten, das ist die politische Globalisierung. Und da ist es eben so, dass internationale Märkte mit der Zeit auch nach internationalen Rechtsnormen und Rechten verlangen. Das bedeutet, es sollen sich an irgendwelche Rechte gehalten werden. Das wollen die Märkte natürlich auch, damit nicht ein Land unfair irgendwie ist gegenüber anderen Ländern. Und deshalb werden eben auch diese bestimmten Rechte festgelegt und das ist auch natürlich wichtig. Hier wieder ein super Beispiel, die WTO, die du dir gerne noch angucken kannst. Wie gesagt, es ist Folge 2, da gibt es ja auch bestimmte Rechte und Regeln und Prinzipien, an die sich gehalten werden müssen. Das sind eben auch Dinge, die auch natürlich die Länder verlangen, damit es für alle eine Gleichberechtigung gibt. Genau. Und das war es eigentlich schon. Ich habe dir jetzt, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich habe dir die Theorien erzählt zum absoluten und komparativen Kostenvorteil. Wir haben uns das am Beispiel des iPhones angeguckt, was tatsächlich auch in meiner Klausur so drankam. Also es kann wirklich passieren, dass das vielleicht auch bei dir drankommt. Wir haben uns den Produktlebenszyklus angeguckt und ganz wichtig auch die Faktoren für Produktionsstandorte. Da weißt du dann eben auch, warum produzieren Unternehmen in einem anderen Ausland, also die suchen sich das ja nicht aus Jux aus, dass sie plötzlich woanders produzieren wollen. Da siehst du eben auch nochmal, warum das überhaupt passiert. Und dann haben wir uns noch verschiedene Arten der Globalisierung angeguckt. Das heißt, sie ist nicht nur im Handel da, sondern eben auch gesellschaftlich und politisch. Das heißt, du müsstest jetzt einen richtig guten Überblick haben und ich habe dir sogar noch ein paar Tipps gegeben. Natürlich am Anfang den mit der Sonne, dass du auch gerne rausgehen sollst, dich entspannen kannst, aber auch, womit man dieses Thema verknüpfen könnte, mit der WTO zum Beispiel, die ja auch dazu gehört. Und dann würde ich sagen, das war's schon und wir sehen uns das nächste Mal wieder.